Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neuroflash Audio, es ist die September-Ausgabe. Vielleicht erinnern sich ein paar Monate zurück, im vergangenen Juni haben wir mit Frau Professor Eggert aus Marburg darüber gesprochen, wie sollten wir eigentlich die Frühformen einer Parkinson-Erkrankung behandeln? Welche medikamentösen, welche nicht-medikamentösen Maßnahmen sind da sinnvoll? Heute möchten wir das Ganze ein bisschen fortsetzen und möchten auf die fortgeschrittene Erkrankung uns ein bisschen konzentrieren und das durchaus aufgeteilt nach Altersstufen, also plus 70 Jahren oder auch minus 70 Jahren und darüber intensiv diskutieren. Erlauben Sie mir vorab noch ein paar organisatorische Hinweise. Neuroflash Audio, unser Podcast-Angebot, ist etwa 45 Minuten lang. 45 Minuten deshalb, weil das eine sogenannte Lerneinheit ist, so nennen es die Ärztekammern. Und Sie haben dann die Möglichkeiten auf der Seite der Neurodepesche im Anschluss insgesamt 10 CME-Fragen zu beantworten. Wenn Sie 7 davon richtig haben, winken Ihnen 2 CME-Punkte. Macht ja ganz, ganz viel Sinn in dieser Corona-Zeit, immer noch in der ja weniger Präsenzveranstaltungen leider zu besuchen sind, um dann auf diesem medialen Weg den ein oder anderen Punkt noch zu ergattern. Wie gesagt, das an organisatorischen Hinweisen. Ich werde es gegen Ende auch nochmal wiederholen und den Link auf die Seiten der Neurodepesche finden Sie anbei, wie das immer so schön heißt. Corona-konform, wir sitzen nicht zu zweit oder zu dritt in einem Studio, sondern Corona-konform zugeschaltet geht unsere Internetleitung heute nach Dresden, um genau zu sein, ans Universitätsklinikum Karl Gustav Karus an der dortigen Technischen Universität. Zugeschaltet ist Professor Dr. Heinz Reichmann. Er ist der Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie. Grüße herzlich, Herr Professor Reichmann.
Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Heilmann.
Herr Professor Reichmann, ich habe mir einfach mal erlaubt, Sie haben ja ganz, ganz viel publiziert zu den unterschiedlichsten Arbeiten. Ich habe mir einfach mal erlaubt, so einen ganzen Schwung an ausgedruckten Arbeiten hier auf meinen Tisch zu legen. Deswegen raschelt das zwischendrin auch immer so ein bisschen. Und ich würde mir einfach mal erlauben, das ein oder andere Zitat von Ihnen, das ich dort gefunden habe und ohne, dass wir es vorher abgesprochen haben, Ihnen einfach nochmal vorzulesen, in Teilen auch frei zu übersetzen und Sie dann um Ihre Einschätzung zu bitten. Da liegen ja durchaus ein paar Jahre dazwischen. Ich habe eingangs schon erwähnt, wir haben im vergangenen Juni mit Frau Professor Eggert über die Frühtherapie gesprochen. Und ich habe eine Arbeit von Ihnen gefunden aus dem August 2015. Die ist damals erschienen in Neurology and Preclinical Neurological Studies. Dort haben Sie, ich übersetze es mal, wenn ich darf, frei gesagt, eine neue Idee könnte sein, bei der Frühtherapie eben auch so früh wie möglich auf eine Kombination des Levodopas mit Dopaminagonisten zu setzen, um auf der einen Seite die Behandlungseffektivität zu steigern und auf der anderen Seite die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Wenn wir jetzt diese 6 Jahre zurückblicken, Herr Professor Reichmann, stimmt das so heute noch?
Ja, das ist immer noch meine Überzeugung und ich merke auch bei Patienten, die bei mir primär in Behandlung sind und dann vielleicht durch Umzug plötzlich verschwunden sind und dann wiederkommen, dass ich das nach wie vor sehr, sehr oft einsetze, diese Idee. Und ich glaube, sie hat wissenschaftlich gesehen eine gute Basis, nämlich die, dass das Levodopa, wie wir alle sehr gut gelernt haben, in geringen Dosen keine Probleme macht, keine Dyskinesien, insbesondere in der Frühphase der Parkinson-Erkrankung, dass man dann aber bei länger Erkrankten und insbesondere bei Menschen, die nicht sehr schwergewichtig sind, also zierliche Parkinson-Patientinnen meistens, nicht hohe Dosen verwenden darf, weil ziemlich schnell Dyskinesien entstehen. Das heißt, irgendwie ist bei der Frau die Barriere schon relativ früh erreicht mit etwa 400 Milligramm, beim Mann etwa 600 Milligramm. Und dann möchte man ja weiter eine optimale Symptomkopierung der motorischen Störungen erreichen. Und dann ist es gut, noch einen Dopaminagonist hinzuzufügen, und zwar in einer dann ja nur kleinen notwendigen Dosis. Man kann das auch andersrum betrachten. Wir sagen ja in unseren Leitlinien nach wie vor, die biologisch Jüngeren sollen zunächst mit dem Dopaminagonisten behandelt werden, Wenn man jetzt aber weiß, dass 10-20% dieser Patienten Impulskontrollstörungen entwickeln werden, ich lasse mal die anderen Symptomprobleme wie Schwindel, Übelkeit mal beiseite, dann ist es auch dort gegeben, nicht zu hoch zu geraten. Und das beides bedeutet, dass wir, egal ob wir uns für den Dopaminagonisten am Anfang oder für das Levodopa am Anfang entscheiden, irgendwo eine Grenze haben, die wir nur mit dem Einkaufen von möglichen Nebenwirkungen überschreiten. Und dann macht es Sinn, eine zweite Substanz und die erneut, weil sie ja die erste schon haben, die wirksam sind, ist, in einer kleinen Dosis hinzuzufügen. Und das funktioniert. Das habe ich bei vielen, ich würde sagen 100 Patienten so gesehen.
Sie haben in der gleichen Arbeit, ich nehme mal wirklich den ersten Satz aus Ihrem Abstract, übersetzt den nochmal frei. Es heißt dort, es gibt eine ganze Reihe von Guidelines, von Richtlinien, die wir haben. Und die sagen eigentlich alle das Gleiche. Die meisten davon empfehlen, junge Patienten im Grunde mit einem Dopaminagonisten zu behandeln und ältere Patienten mit Levodopa. So steigen sie ein und sie begründen dann ein bisschen die Rationale dahinter und stellen das an der einen oder anderen Stelle ja in Frage. Vielleicht mal kritisch hinterfragt genau diesen Punkt. Sind unsere Leitlinien, unsere heutigen Leitlinien, also 2021, sind die dann schon up to date, wenn man ihre Ideen so mit einbezieht?
Ja, es wird momentan über die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und die Deutsche Parkinson-Gesellschaft an einer Neuauflage gearbeitet. Und das, was Sie anmerken, wird dort diskutiert werden. Was wir auch im Gegensatz zu der Leitlinie, die ich zum Beispiel mit der von Ihnen schon zitierten Frau Professorin Eckert mit Professor Oertel verfasst hatte, nämlich und Herrn Professor Dodel, die sehr häufig zitierte deutsche Leitlinie für Therapie von Parkinson-Patienten, wird sich ein bisschen dahingehend modifizieren, dass dieses Apodiktum jung ist gleich Dopaminagonist so streng nicht mehr, ja, erstens mal nicht durchgeführt wird und zweitens auch nicht mehr in der Leitlinie so stehen wird, weil wir doch einräumen müssen, dass es Situationen gibt. Ich möchte mal zwei Beispiele aus dem eigenen Praxisalltag machen. Es kommt ein weltberühmter Pianist, der jetzt Parkinson-krank ist, der aber in zwei Wochen schon wieder in Tokio auftreten soll. Der hat nicht Zeit, dass ich ganz gemütlich und langsam einen Dopaminagonisten eindosiere. Den habe ich dann mit einem Levodopa-Präparat behandelt, wo ich schneller aufdosieren kann, weil die Nebenwirkungen sind meistens etwas geringer als unter Dopaminagonisten. Das Gleiche bei einem berühmten Politiker, der im Fernsehen ist und der mir auch sagte, er kann sich das nicht leisten, weil es eben stigmatisierend ist, dass dort plötzlich er im Fokus steht und auffällt. Und deshalb gibt es durchaus, dritter Beispiel, ein neurochirurgischer Chefarzt, gibt es Beispiele, wo man mit Levodopa anfängt und das Schlagwort heißt, die Levodopa-Phobie ist vorbei. Wir wissen einfach besser, mit Levodopa umzugehen und wir können die Patienten besser vor auftretenden Dyskinesien schützen. Vor 10 Jahren, als wir die ersten Leitlinien schrieben, war uns das alles noch nicht so ganz klar, dass es einfach Milligrammbegrenzung gibt. So ist, dass Frauen und Männer unterschiedlich häufig Dyskinesien entwickeln. Das waren Dinge, die wir jetzt gelernt haben und wie ähnlich wir es doch jetzt bei der Pandemie immer fordern, man muss aus dem Gelernten auch was Sinnvolles für die Menschheit anfangen, wird sich hier die Leitlinie ein bisschen lockern.
Das bedeutet ja, wenn man Ihnen so zuhört, Herr Professor Reichmann, gerade wenn man jetzt die drei Beispiele von dem Politiker, von dem Neurochirurgen, von dem Star-Pianisten mal nimmt, das klingt ja dann eigentlich immer mehr nach diesem berühmten Schlagwort oder Schlagphrase. Es ist ja fast der individualisierten Medizin, dass Sie im Grunde überlegen, wenn dieser Politiker, wenn dieser Pianist, wenn wer auch immer gerade sich nicht leisten kann, eine längere, vielleicht Einschleichphase zu haben, mehrfach am Tag Medikamente zu nehmen, Dyskinesien zu riskieren, aufgrund der Stigmatisierung, die Sie gerade erwähnt haben, dann heißt es eigentlich, genau auf den Einzelnen zu gucken, womit ich, wir reden ja noch über die Frühphase, womit ich beginne.
Ja, das sehe ich genau, wie Sie das sagen. Die Kunst ist nicht so sehr, Leitlinien zu lesen und denen zu folgen, sondern man muss auch wissen, wann man ab aufweichen kann und muss. Und man braucht auch doch den Patienten, den ich meistens frage, was erwarten Sie? Was ist für Sie im Vordergrund? Manchmal ist im Vordergrund, dass die Patienten sagen, ich möchte nicht mehr fünfmal nachts aufstehen und zur Toilette gehen. Andere sagen wieder, das Zittern bringt mich um. Jeder guckt mich an und denkt, ich bin Alkoholiker. Der Nächste sagt, ich bin im Denkablauf nicht mehr der Alte. Der Dritte hat Schwindel. Und so heißt das, wir müssen immer überlegen, welches Symptom soll verbessert werden, mit welcher Substanz und mit welcher Kombination erreiche ich das am besten. Und das macht eigentlich schon ein bisschen die Kunst auch aus, Parkinson-Experte irgendwann zu sein.
Das heißt ja, Sie haben gerade ja nochmal betont, ich habe im Grunde die Vielfalt der Symptome. Wir denken ja häufig an die motorischen Symptome. Sie haben aber gerade zum Beispiel die Nyktorie beschrieben, dass der Patient, die Patientin nachts ständig auf Toilette muss, das Zittern an sich, die Leistungen im Denken, zum Beispiel die neurokognitiven Einschränkungen, die Sie gerade erwähnt haben. Das heißt, wir wissen evidenzbasiert ja ganz gut, was hilft wann und wie, aber ob dieses Erreichen eines Evidenzzieles nun gerade den Wert hat, den wir ihm vielleicht bei und zuschreiben, das muss eigentlich der Patient uns sagen. Wie Sie eben sagten, der Pianist, der nächste Woche in Tokio ist, der kann es sich nicht leisten, lange zu warten.
Ja, genau so ist das. Und trotzdem müssen wir das Gespräch auch ein bisschen führen. Was ich immer öfter so die letzten Jahre gesehen habe, ist, dass unsere Parkinson-Patienten denken, sie haben eine Movement Disorder, eine Störung des Bewegungsablaufes. Und die kommen gar nicht auf die Idee, uns zum Beispiel zu sagen, dass sie schreckliche Schmerzen haben. Die denken vielleicht gar nicht, dass das zu ihrer Krankheit gehört, dass sie depressiv sind oder dass sie obstipiert sind. Das sind Dinge, wo ich natürlich weiß, dass das nicht jeder so gerne umsetzen will und kann, wo ich Zeit brauche. Wo ich also zum Beispiel in einem Erstkontakt mit einem Parkinson-Patienten das aus meiner Sicht nicht in 5 Minuten schaffen kann. Klar kann man ganz schnell nach Rigor, Tremor, Bradykinese gucken, aber wenn man dann in dieses Umfeld reingeht, in die nichtmotorischen Symptome, dann brauchen sie Zeit und manchmal brauchen sie sogar mehrere Konsultationen, weil man alle diese Themen eigentlich in einer Sitzung gar nicht abarbeiten kann. Und man muss eine Priorisierung machen. Natürlich ist die Bewegung wichtig, aber dann diese ganzen anderen Dinge müssen auch im Patientenkontakt, und das ist dann sehr individualisiert, berücksichtigt werden.
Wir sind ja im Grunde jetzt noch in dieser ersten Viertelstunde, haben wir jetzt ja viel diskutiert über die Frühphase, über das Erkennen, über die persönliche Bewertung einer Symptomlast. Was ist mir gerade wichtig? Was ist mir vielleicht nicht so wichtig? Und auf was sollte die Therapie ausgerichtet sein? In diesem Zusammenhang bei Neuroflash Audio sei vielleicht auch auf die verschiedenen anderen Podcasts verwiesen. Wir haben schon gesprochen über das Thema Schmerzen im Zuge einer Parkinson-Erkrankung. Wir haben unter anderem über die Frühphasenbehandlung gesprochen mit Professor Eggert. Ich habe es eben gerade schon erwähnt. Wir haben darüber gesprochen, wie die Fahrtüchtigkeit zum Beispiel ist, wie man damit umgeht, also über eine ganze Reihe von Themen. Es lohnt sich durchaus, da mal nachzuhören. Wie gesagt, jeder Podcast etwa 45 Minuten lang und jeder dieser Podcasts ist mit CME-Fragen belegt. Herr Professor Reichmann, aber vielleicht versuchen wir jetzt mal den Schritt in Richtung des fortgeschrittenen Parkinson-Syndroms. Da haben Sie in mehreren Arbeiten gesagt, mir liegt gerade eine vor aus dem Jahr 2013 aus Neuro aktuell. Da haben Sie gesagt, und vielleicht beginnen wir mal ganz allgemein, bevor wir uns da durcharbeiten, durch die einzelnen Beschwerdebilder, geordnet eben nach Alter. Da haben Sie gesagt, die Behandlung des fortgeschrittenen Parkinson-Syndroms, die wird eigentlich immer komplizierter im Laufe der Zeit.
Es ist, glaube ich, schon wichtig, wie man die Behandlung beginnt. Meistens, wenn es das Nebenwirkungsprofil und die Toleranz des Patienten erlauben, wird man damit aber gute Erfolge haben. Schwerer wird es dann in der mittleren und fortgeschrittenen Phase, weil die Krankheit eben durch unsere bisherige Medikation nicht aufgehalten wird, sondern rein symptomatisch verbessert wird. Wir haben immer noch den zugrunde liegenden Prozess bei jedem unserer Patienten, der in die Sprechstunde kommt und sagt, mir geht es gut, dass er eben weitere Neurone mit der Alpha-Synuklein-Pathologie im Grunde genommen aus der Arbeit rauszieht. Die funktionieren nicht mehr optimal. Und so wird der Tag kommen, wo jeder Patient zum Beispiel über motorische Störungen klagen wird. Das fängt ganz harmlos an. Das haben Sie vielleicht mit Frau Professor Eckert schon diskutiert, mit dem Wearing Off. Schlimmer wird es dann, wenn der Patient sagt, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Das ist eine Extremform des Wearing Off. Wenn der Patient sagt, ich kann mich nachts nicht mehr drehen. Das sind schon die ersten motorischen Probleme, die dann so weit gehen, dass der Patient festgefriert, das Freezing oder und Stürze aufweist, sich nicht mehr gut drehen kann, nach vorne stolpert und sich zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen kann, ein Rad zu fahren. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die vielleicht noch viel tragischer ist, ist, dass die Patienten im Stadium 5 nach Heiko Brag und seiner verstorbenen Frau Brag, also Brag und Brag Stadium 5, auch schwere kognitive Defizite aufweisen wird. Davor natürlich vergesslich sein wird, Inkontinenz, Obstipation, Sexualstörungen, profuses Schwitzen, Schluckstörung, also eine unglaubliche Kette an Problemen aufweisen wird, die zum Teil beherrschbar sind, zum Teil aber leider auch nicht. Und das bedeutet, dass wir gerade im fortgeschrittenen Stadium dringendst auf noch bessere Ideen hoffen müssen. Und aus meiner Sicht ist das, was wir ja gleich besprechen werden, die tiefe Hirnstimulation, die verschiedenen Pumpentherapien, großartig. Aber die Krankheit geht unbarmherzig weiter. Und deshalb ist der einzige Ausweg aus dieser ganz schweren Malaise, dass man sich der zugrunde liegenden Pathologie widmet. Und aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, denke ich, ist es vor allem die Ausbreitung der Alpha-Synuclein-Pathologie zu unterbinden. Und deshalb, das soll vielleicht das Highlight oder das Licht am Ende des Tunnels, Sie sehen, ich bin immer in dieser Pandemie noch behaftet, sein, dass wir vielleicht solche Präparate dann zur Verfügung haben werden. Und dann wird natürlich die Frühtherapie wieder wichtig, weil man wird ja dann sehr früh mit schützenden Maßnahmen, nämlich Alpha-Synuclein-Antikörper in verschiedensten Ideen, die man hier kreiert und die man studiert, die es gibt, über die wir nicht fabulieren, nachdenken müssen und die zur Anwendung bringen müssen. Also an dem Tag, wo wir diese Therapie haben, um uns vor den schlimmen Spätphasen zu schützen, wird die Frühphase wieder ganz, ganz wichtig.
Also die neuroprotektiven Ansätze, auf die wir alle hoffen, dass die möglichst bald eben wirklich dann in real life verfügbar sind. Ich möchte aber vielleicht, weil Sie eben ja nochmal skizziert haben, wie vielfältig im Laufe der Zeit, und das erleben ja viele unserer Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich, das erleben auch wir Hausärztinnen und Hausärzte, weil Sie haben die ganzen verschiedenen Symptome eben angesprochen. Sie haben unter anderem in mehreren Ihrer Arbeiten darauf hingewiesen, haben gesagt, wenn die Erkrankung fortschreitet, dann braucht es ganz dringend interdisziplinäre Teams aus Psychiatern, aus Internisten, aus Neurologen. Also Sie blicken da sehr konsequent und auch durchaus sehr appellierend über den eigenen Tellerrand.
Zunächst mal sind Spätphasen auch Situationen, wo ich erwarten würde, dass der Hausarzt bei aller Wertschätzung diesen Patient, diese Patientin an einen neurologischen Facharzt weiterleitet. Und selbst die neurologischen Fachärzte werden bei manchen Patienten gerne in Anspruch nehmen, dass sie sich in einer spezialisierten Kollegenpraxis noch einmal rückversichern können, was die adäquate Therapie ist, oder dann eben auch in Spezialsprechstunden, wie sie zum Beispiel an Uniklinika, an großen Kliniken ja flächendeckend in Deutschland möglich sind, einen guten Rat einholen können. Und auch wir haben mitunter dann in der Praxis nicht mehr genug Möglichkeiten und nehmen, und das ist mit der einzige Grund, Parkinson-Patienten stationär zu betreuen, die dann für 2 Wochen auf. Das machen sehr viele Kliniken in Deutschland, auch die Parkinson-Spezialkliniken, ein besonderes Momentum für Deutschland, dass wir so etwas haben. Und machen in den 2 Wochen nicht nur die medikamentöse Einstellung, sondern eben auch sehr konsequent kognitives Leistungstraining und Evaluation. Wir brauchen also einen Psychologen. Wir werden die Psyche des Patienten prüfen. Da wäre vielleicht ein psychiatrischer Rat, ob wir ein Antidepressivum einsetzen sollen oder nicht, in Anspruch nehmen. Wir haben vielleicht Patienten, die schwere orthostatische Probleme haben. Vielleicht hilft uns hier der internistische Rat weiter. Wir haben Patienten mit urologischen Problemen. Dort wäre auch vielleicht wieder die Hilfe eines Fachmannes, einer Fachfrau hilfreich. Und das bedeutet, dass wir diese ganzen Möglichkeiten in Anspruch nehmen und dann ganz, ganz dringend, nicht immer nur Medikamente, Ärzte, sondern eben auch Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Die sind oft enorm wichtig. Also zum Beispiel Gleichgewicht. Ich habe nach wie vor keine einzige Pille, die ich dem Patienten anbieten kann. Ich weiß aber von einigen Physiotherapeuten in Dresden, die das wieder hinkriegen. Die also ein Anti-Sturz-Training mit dem Patienten machen, die denen beibringen, wieder auf einem Bein zu stehen, wenn sie ins Trudeln kommen, sich eben zu korrigieren. Und ohne die würden wir im Erfolg der Therapie im fortgeschrittenen Stadium noch schlechter aussehen, als wir das zum Teil tun, weil es kommt der Tag, wo man eben beide, der Arzt und vor allem eben der Patient, nicht mehr so ganz zufrieden sind mit unseren Erfolgen.
Das heißt, Sie erweitern das jetzt im Grunde, es ist nicht nur interdisziplinär medizinisch, sondern interdisziplinär auch zwischen jetzt den Logopäden, den Physiotherapeuten, also ein ganz weit, bewusstes, weites Spektrum. Ich darf nochmal vielleicht verdichten, was Sie eben gesagt haben. Sie sagten, es kommt eben der Tag, da ist der Allgemeinmediziner überfordert, da ist der einzelne Neurologe überfordert, da ist vielleicht sogar die spezialisierte neurologische Facharztpraxis überfordert. Dann braucht es vielleicht den 14-tägigen Aufenthalt, den Sie eben erwähnt haben, um dann ganz bewusst in diesen 14 Tagen mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Fachrichtungen inklusive der Ergotherapie und der Physiotherapie dann für den Patienten was zu tun und im Grunde so eine Art Plan aufzustellen, wo kann es nach der Klinikzeit hingehen. Wichtiger Rat, den man vielleicht sich insgesamt nochmal vor Augen halten sollte. Ich würde jetzt aber gerne, Professor Reichmann, auf Ihre Veröffentlichung nochmal zurückkommen. Sie haben da unterteilt in den biologisch jungen de novo Patienten unter 70 und den biologisch alten de novo Patienten über 70 und haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phasen unterteilt. Die können wir vielleicht mal versuchen durchzugehen. Beginnen wir mal mit dem, was eben schon angeklungen ist und was auch mit Frau Professor Eckert angeklungen war im Juni, die Primärtherapie. Da gibt es ja durchaus zwischen dem Jungen und dem Alten, wir hatten es eingangs schon kurz besprochen, wir können es ja kurz nochmal synoptisch gegenüberstellen. Da gibt es ja, was die Primärtherapie angeht, in der Tat einiges an Unterschieden.
Ja, das stimmt. Und der Unterschied ist ganz banal. Ein biologisch alter Patient, da würde man, so denkt eine Leitlinie, die ja verallgemeinert, erwarten, dass der Patient viel Komorbidität aufweist. Das heißt, dass dieser Patient vielleicht kardial vorgeschädigt ist, dass der Patient vielleicht eine Krebserkrankung hat oder hatte und dass dieser Patient auch leider eine ganz andere Lebenserwartung hat als der biologisch jüngere, fitte Patient. Und dass der gebrechliche, alte Patient mit dem Präparat behandelt werden sollte oder mit den Präparaten behandelt werden sollten, die möglichst wenig Nebenwirkungen machen, die auch mit anderen Internika gut kompatibel sind. Und deshalb machen wir dort einen klaren Unterschied zwischen jemandem, bei dem wir erwarten, der ist eigentlich immer kerngesund gewesen, der ist zum Zeitpunkt seiner Parkinson-Erkrankung andernfalls ganz fit und dem, der eben jetzt zu vielen Gebrechen auch noch diese gemeine Krankheit bekommen hat. Und deshalb gibt es diese Unterscheidung in allen Leitlinien dieser Welt.
Das heißt also konkret unter 70 wäre dann, also ich lese jetzt einfach mal ab von Ihrer Grafik, die ist schon ein paar Jahre alt und wir können sie ja mal gegen das heute abgleichen. Sie haben es eingangs ja schon ein bisschen getan. Bisher, also 2013 stand dort Patient unter 70 Jahren, Dopaminagonist, MAO-B-Hemmer und eventuell Levodopa-Carbidopa. Und bei dem über 70-Jährigen haben Sie Levodopa-Carbidopa plus COMT-Inhibitor, eventuell Dopaminagonist und MAO-B-Inhibitor. So steht's da. Da sagen Sie, das ist so gar nicht mehr in Stein gemeißelt.
Ja, das ist ein bisschen durchlässiger, aber die Generallinie gilt nach wie vor. Wenn jemand viel Komorbidität hat, biologisch alt ist, wird er mit dem weiterhin bestbekömmlichen Medikament, und das ist nun mal Levodopa und ein Decarboxylasehemmer, wir haben in Deutschland Carbidopa und Benzerazid zur Verfügung, am besten fahren. Wenn er dann Wearing-off-Symptome entwickelt, kann man ohne große Probleme einen COMT-Hemmer geben. Da wird man dann auch wieder sehen, ob man das Entacapon oder das Opicapon nimmt. Und wenn der Patient fit ist, dann kann man durchaus mit dem Dopaminagonisten beginnen. Und so stimmt es auch in dieser Situation, dass man das doch individualisiert.
Jetzt habe ich Sie meine Frage schon vorweggenommen, weil das Wearing Off wäre in der Tat genau das nächste gewesen. Und End-of-Dose-Fluktuation, was wir da in dem Zusammenhang noch nicht erwähnt haben, sind die MAO-BM.
Das ist richtig. Wir müssen mal zunächst mal feststellen, dass Wearing Off und End-of-Dose bei langwirksamen, 24 Stunden wirksamen Dopaminagonisten kaum auftreten. Und deshalb sind die älteren, die gebrechlichen Patienten hier im klaren Nachteil. Die sollen also Levodopa bekommen, weil es sehr effektiv ist und weil es wenig Nebenwirkungen macht. Sie haben aber ein Problem damit, dass das Levodopa, was wir geben, um sie über die therapeutische Schwelle zu heben, weil sie zu wenig endogen Dopamin produzieren, leider eine kurze Halbwertszeit hat. Und diese Halbwertszeit von Levodopa, Carbidopa, Levodopa, Benzerazid liegt nun mal bei minimalen 1,5 Stunden. Und das bedeutet, dass die Patienten relativ bald häufiger als 3-mal ein Medikament bräuchten. Und dann sind wir plötzlich bei 5-mal am Tag Levodopa. Und dann sind wir plötzlich bei höheren Dosen an Levodopa, was dann Dyskinesien macht. Wenn wir das vermeiden wollen, können wir COMT-Hemmer geben. Die COMT-Hemmer nämlich verlängern die Wirksamkeit des Levodopa und sie verhindern, dass die Patienten so ganz hohe Peaks und ganz tiefe Täler durchschreiten. Und da ist es dann natürlich eine Diskussion noch, ob man zu jedem Levodopa ein COMT-Hemmer hinzufügt. Das wäre Entacapon in der Triple-Therapie. Da es nur einen Hersteller bisher gibt, darf ich das so nennen, in Stalevo mündet. Oder ob man abends so als vierte Dosis kurz vorm zu Bett gehen noch Opicapon hinzufügt. Und beide Präparate sind ausgezeichnet geeignet, dieses Wearing-off, dieses Abfluten der Wirksamkeit zu verhindern. Und genauso kann man das mit dem MAO-Hemmer machen. Die Monoaminooxidase-Hemmer führen ja dazu, dass das endogen produzierte Dopamin und das durch Levodopa hergestellte Dopamin nicht so schnell abgebaut werden, länger am Dopaminrezeptor wirksam wird und damit auch das Wearing Off reduziert. Man könnte als drittes auch etwas Dopaminagonisten dazugeben. Also es gibt in der Tat mehrere Möglichkeiten, Wearing Off zu therapieren.
Und dieses End-of-Dose-Failure, was Sie angesprochen haben, so kennen wir es ja aus der Schmerztherapie zum Beispiel, ist ja ein Phänomen, was wir häufig haben und bei dem wir also auch bei ganz anderen Indikationen, bei anderen Medikamenten und mit denen es manchmal nicht so ganz so einfach umzugehen ist. Peak-Dose-Dystonin steht bei mir als nächstes hier drauf und interessanterweise steht auf beiden Seiten Ihrer Grafik genau das Gleiche. Levodopa, Carbidopa reduzieren.
Wenn Sie mit einem Dopaminagonisten über das Ziel hinauskommen, das heißt, das Dopamindefizit so stark ausgleichen, dass der Patient über dem normalen therapeutischen Fenster, wenn wir es mal ein bisschen plastisch diskutieren, liegt, dann wird der Patient mit schweren Nebenwirkungen Ihnen schnell klar machen, dass das so nicht geht. Er wird schwere Impulskontrollstörungen haben, er wird schwere Blutdruckabstürze haben, es wird ihm sehr übel sein, er wird vielleicht Halluzinationen, psychotische Momente entwickelt haben. Da ist es auch relativ klar, wir müssen das dann senken. Beim Levodopa kommen Dyskinesien. Und da gibt's auch eine interessante Geschichte, die meine Fachkollegen und Kolleginnen bestimmt alle bestätigen werden. Die Partner finden die Dyskinesien unerträglich. Die sagen, das ist nicht mehr mein Mann, das ist nicht mehr meine Freundin, die ist grotesk, die ist stigmatisiert, die ist wie ein Hampelmann, das ist unerträglich, stellen Sie diese Person ab. Der Patient wird sagen, der Nachbar hier, mein Partner, der hat ja keine Ahnung, was es bedeutet, wenn man komplett steif ist. Das heißt, Patienten neigen dazu, alles zu tun, um Steifigkeit zu verhindern und kommen zum Teil in eine Levodopa-Abhängigkeit, kommen in ihre Sprechstunde wild gestikulierend mit dem Peak-Dose-Dyskinesien und sagen, mir geht super. Und ich und der Nachbar, sein Partner, Ehefrau, Freundin, Kind, Tochter sind verzweifelt. Und die dann von dieser Levodopa-Abhängigkeit wieder runterzuholen, ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, wir müssen alles tun, dass die Patienten, wenn sie früh Symptome von Dyskinesien haben, wenn sie nur so ein bisschen schaukelnd sind, das merken die gar nicht selbst, aber die Angehörigen sagen es uns immer in der Praxis, dass wir dann schon handeln und dass wir dann die Spitzen verhindern. Und das kann man am besten und eigentlich ausschließlich durch Senkung von Levodopa oder und mit ein bisschen Hinzufügen von Amantadin. Jetzt Amantadin wiederum kann ich bei dem fortgeschrittenen Patienten, bei dem älteren Patienten nicht so ganz leicht geben, weil es zu Herzproblemen führen kann und vor allem zur Psychose führen kann. Mit anderen Worten, es ist viel, viel einfacher, dann die Levodopa-Dosen zu reduzieren oder öfters zu geben, aber niedriger dosiert bleiben. Und wenn wir wieder an unser Bild, das ist wie ein Band des therapeutischen Fensters denken, dass eben die Peaks darüber vermieden werden.
Jetzt haben Sie eben gesagt, wir müssen möglichst früh handeln. Sie haben vorhin gesagt auch, es geht nicht nur um Medikamente, es geht nicht nur um Pillen, es geht nicht nur um Ärzte, es geht um viel mehr, um ganze Behandlungsteams. Geht es hier nicht auch um Kommunikation? Ich fand es eben ganz spannend, dass Sie gesagt haben, die Betroffenen selber sagen, du weißt ja gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn ich richtig steif bin. Die sind ja fast dann, obwohl es natürlich eine Peak-Dose-Erscheinung in dem Moment ist, aber dass man da offen miteinander redet und sagt, den Betroffenen geht es gar nicht so schlecht.
Ja, das ist richtig. Also da kommen in der Sprechstunde manchmal unangenehme Situationen auf, weil ich habe eigentlich kaum Patienten, die mit dem Angehörigen kommen, außer dem Parkinson-Patienten. Weil auch ganz klar ist, wenn ich einen Parkinson-Patienten als Partner habe, dann wäre ich auch krank. Also mir kann niemand erzählen, dass man Tag ein, Tag aus mit einem so schwer erkrankten Menschen zusammenleben kann, ohne selbst auch Schaden zu nehmen, reizbarer zu werden, ungeduldig zu sein, die Entscheidungen für den anderen zu übernehmen. Und das ist auch eine interessante Erfahrung, wenn wir darüber nachher noch sprechen würden, die tiefe Hirnstimulation. Situation, jetzt wieder vielleicht ein plastisches Beispiel, ein Direktor einer Firma hat Parkinson entwickelt. Nach 3 Jahren sagt er und sein Sohn bestätigt das, so geht das nicht weiter, ich bin der Sache nicht mehr gewachsen. Lieber Herr Sohn, bitte übernimm du die Firma. Kommt der Patient zu uns, wir werden einig, dass er eine tiefe Hirnstimulation kriegen soll. Der Mann ist um 5 Jahre zurück Richtung Null gestellt. Der kommt in die Firma zurück, schaut seinen Sohn an und sagt, ich bin wieder da, ich mache das jetzt wieder. Ganz, ganz schwierige Situation.
Das heißt danach, wenn ich unterbrechen darf, was sagt man, das heißt, der Patient hat sie gemocht, der Sohn vielleicht weniger.
Das kann gut sein. Mancher Sohn ist reingewachsen, fühlt sich der Sache gewachsen. Manche Söhne sagen, super, dass der Papa wieder da ist, wir können das gemeinsam verantworten. Das muss man dann bei den Familien sehr genau abklopfen. Und deshalb zum Beispiel in unserer Klinik, und ich weiß, das ist in allen führenden Kliniken, die tiefe Hirnstimulation machen, gehört es dazu, dass einer unserer Psychologen mit dem Patienten und mit den Angehörigen spricht. Mir ist zum Beispiel ein Horrorerlebnis unvergesslich. Wir haben einen Patienten mitten in der Operation. Wir machten das damals ohne Narkose, die tiefe Hirnstimulation, natürlich lokale Narkose. Und nach einer halben Stunde sagt er, das Bohrloch war gerade gemacht, um jetzt die Elektrode langsam zu applizieren. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich wollte ja nie hierher kommen. Meine Frau hat mich gezwungen. Und jetzt ist Schluss hier. Ich gehe jetzt. Und solche Situationen, die muss man vorher klären. Man muss also mit dem Psychologen sowohl bei den Angehörigen fragen, was erwarten sie sich? Wie sind sie dann bereit, ihren Mann wieder aufzunehmen, ihre Frau, ihr Kind und so weiter? Und natürlich muss man auch den Patienten fragen, sind sie wirklich innerlich bereit, das zu machen? Und akzeptieren sie auch, dass es nicht die Wunderheilung ist? Mit anderen Worten, jetzt kommen wir zu Ihrem Punkt vom Anfang zurück. So ganz allein und nur Neurologe sein, das ist viel zu wenig bei dieser Krankheit.
Also ich habe so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht in einem ganz anderen Bereich, als ich selber in der Herzchirurgie war. Da war ein älterer Patient mit einem ganz großen Aortenaneurysma, interessanterweise auch mit einer Parkinson-Erkrankung. Und dann, der kam zusammen mit seinen Töchtern und die drängten nun die Herzchirurgie, also uns alle dazu, doch dieses Aneurysma zu beseitigen. Dann sind die Töchter herausgegangen, in dem Fall mit meinem Chef, und mir oblag es, mit diesem Patienten mal zu reden. Und rauskam, dass er sagte, nö, mich stört das eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt wäre ich sogar ganz froh, wenn es dann irgendwann mal schnell vorbei ist, wie das ja bei Aortenaneurysmen der Fall ist. Ja, das Ende war dann, dass im Grunde alle wieder zusammenkamen und der Patient sagte, also schön, dass ich heute hier in der Herzchirurgie war, ich finde sie auch alle sehr nett, aber ich möchte mich nicht operieren lassen. Ja, das ist dann, glaube ich, das, was Sie gerade ansprechen, diese ganzheitliche Entscheidung, die über die unmittelbare Leitlinie, über die unmittelbare Evidenz hinausgeht und ja dann eigentlich die Frage beantwortet, ist die Erreichung eines Ziels auch wirklich der Wert, den der Patient gerade möchte, so wie Sie es berichtet haben, von dem Patienten mit dem Bohrloch, der dann möglicherweise den OP verlassen hat. Bin Ihnen ganz dankbar, jetzt haben wir ein bisschen Ihre eigene Tabelle verlassen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück und kommen auf die Off-Dystonie, das ist der nächste Punkt, den Sie hier beschreiben, im Zuge im Grunde dieses Weges hier in Richtung in die schwere Parkinson-Erkrankung.
Ja, auch ein schreckliches Erlebnis. Jeder Zuhörer wird, hoffe ich zumindest, oder bedauere es, falls es so war, einen schweren Muskelkrampf mal gehabt haben. Es gibt Muskelpartien, wo man die durch Dehnung sofort verliert. Es gibt andere, wo man sie nicht verliert. Und sowas muss man sich vorstellen, wenn ein Patient eine Off-Dystonie hat. Wenn also zum Beispiel der Fuß invertiert ist und nur schmerzt ohne Ende. Und wo es nichts gibt, keine Dehnung, kein Nichts, um das zu lösen, außer dass man eben die Levodopa-Therapie oder die Dopaminersatztherapie, wenn ich es mal breiter fasse, so anpasst, dass das möglichst nicht auftritt. Und das ist einer der Gründe, warum die Patienten sagen, wenn ich so etwas vermeiden kann und so ein bisschen mit dem Körper tänzle, dann tänzle ich lieber als dieses Horrorerlebnis und diese wahnsinnigen Schmerzen jeden Morgen beim Aufwachen aushalten zu müssen.
Also ein Riesenunterschied in der erste Person Betrachtung und der dritte Person Betrachtung. Also der Partner als dritte Person, der Betroffene als erste Person. Sie haben es eben angesprochen. Also auch hier wichtig, drüber zu sprechen und genau zu explorieren, wie wichtig ist Ihnen das? Ist das für Sie ein Problem? Gehen wir vielleicht noch eins weiter. Jetzt kommen wir zu den Fluktuationen. Sie sprechen hier von den paroxysmalen On-Off-Fluktuationen. Da tauchen dann auch ganz verstärkt die MAO-B-Hämmer auf in diesem Zusammenhang. Und da hat sich ja seit 2013 tatsächlich was getan.
Das ist auch etwas, was für einen Patienten ganz, ganz großer Einschnitt ist. Stellen wir mal vor, Sie haben mich jetzt gebeten, dass wir uns hier unterhalten und ich bin Parkinson-krank und weiß nicht, ob ich dieses Interview überstehen werde. Ich kann meinem Körper nicht mehr trauen und das ist die Situation von unserem Patienten. Wenn ich immer Angst haben muss, dass ich plötzlich komplett starr und unbeweglich werde, oder genauso plötzlich einen nahezu Veitstanz veranstalte. Diese paroxysmale, plötzlich auftretenden On-Off-Situationen sind für Parkinson-Patienten auch ein ganz, ganz schweres Handicap, weil man sein Selbstbewusstsein, sein Vertrauen in den eigenen Körper verliert. Das zu vermeiden ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Hier ist zunächst mal wichtig, dass wir eine gute Anamnese erheben, was Konstipation zum Beispiel anbelangt. Die Patienten sind immer überrascht, dass sie nach dem Mittagessen sich so schlecht bewegen können. Das hängt einfach damit zusammen, dass da die Darmmotilität zurzeit eben nicht gut ist, dass viel Konkurrenz, Nahrung und Levodopa-Präparat zum Beispiel auftritt. Es kann auch sein, dass die geschluckten Levodopa-Tabletten noch im Hals stecken. Man muss also da erstmal eine gastrointestinale Anamnese machen. Und dann gibt es aber auch Präparate. Ich erwähne zum Beispiel das Safinamid, was ja eine Weiterentwicklung, die dritte Generation der MAO-B-Hämmer jetzt ist, was auch leichte antiglutamaterge Effekte hat, nämlich auch leichte Dyskinesien verbessern hilft. Das ist eine Option. Ein Rotigotinpflaster ist eine schöne Option, weil es eben ganz kontinuierlich Substanzen, Dopaminagonisten, Rotigotin abgibt. Wir können dann auch über invasivere, so nennen wir es nicht mehr, ich spreche nur noch von intensivierter Therapie, weil ein Patient, wenn Sie ihm sagen, jetzt müssen wir mal eine invasive Therapie machen, der findet es nicht so gut, wie wenn ich ihm sage, wir machen es jetzt intensiver und das heißt, wir müssen mit dem Patienten über Pumpentherapie oder über tiefe Hirnstimulation sprechen. Also mit anderen Worten, auch diese Situation kann häufig erfolgreich beherrscht werden.
Herr Professor Reichmann, wenn ich nochmal auf diese glutamaterge Wirkung, wie Sie es eben genannt haben, zurückkommen darf, am Beispiel des Safinamids, wie wichtig ist die denn im Alltag?
Ja, das hat auch mich fasziniert, ob wir hier vielleicht doch einen ganz großen Unterschied zum Selegilin und zum Rasagilin vor uns haben. Wir haben ja gelernt, dass das Safinamid ein reversibler Hemmer, der MAOB, ist und eben auch antiglutamatärge Eigenschaften hat. Und daran schließt sich dann die Hoffnung und die Erwartung, dass wir antiglutamatärge Effekte bei Safinamid sehen. Da gibt es erste Hinweise darauf, dass diese Hoffnung nicht ganz trügt. Das Erste war, was ich persönlich bei meinen Patienten natürlich beobachtet habe, ist, ob ich eine leichte Verbesserung von Dyskinesien sehe. Weil wir ja wissen, dass ein anderes Antiglutamatergikum, das Amantadin, das einzig wirksame Medikament ist, um Dyskinesien zu behandeln. Ich habe feststellen müssen, das ist jetzt aber anekdotische Evidenz, dass leichte Dyskinesien unter Safinamid tatsächlich besser geworden sind. Ich würde nicht mehr getrauen zu sagen, dass das bei allen Patienten der Fall war. Aber immerhin bei einigen, die so ein leichtes Pendeln des Oberkörpers haben, so ein bisschen tänzelnde Bewegungen aufweisen oder ganz kurze Bewegungen der Extremitäten aufweisen. Hier habe ich Verbesserungen gesehen und vor allem keine Verschlechterung, obwohl ich Levodopa nicht abgesetzt habe. Das Zweite, was mich natürlich interessiert hatte, war, ob Safinamid, ich würde mal sagen, ähnlich erneut wie Amantadin, gegen Müdigkeit, die man unter Dopaminagonisten häufig findet, wirksam ist. Und da gibt es oft die Situation, dass ein Patient Levodopa und einen Dopaminagonist hat und darüber klagt, dass er erstens vielleicht noch nicht ausreichend beweglich ist und zweitens, dass er doch immer eine Müdigkeit, Erschöpfbarkeit aufweist. Und auch da sah ich Hinweise, dass das Safinamid die Patienten aktiviert hat, dass sie sich weniger ermüdet fühlten. Und das Dritte, was ich beobachtet habe, was ich auch wieder pathophysiologisch erhofft hatte, war Einfluss auf Schmerzen. Auch Schmerz hat etwas zu tun mit dem glutamatergen System. Und auch da haben wir, und das ist wiederum jetzt objektiviert worden von Herrn Cattaneo und anderen, doch Hinweise darauf bekommen, dass man weniger Schmerzmittel braucht, dass die Patienten eine ruhigere, schmerzfreiere Nacht haben unter Safinamid. Und das ist so das dritte Momentum, wo ich meine, dass die antiglutamatärige Wirksamkeit des Safinamid mit die Ursache sein dürfte.
Wir haben noch zwei Punkte auf der Liste 2013. Ich erwähne es vielleicht nochmal, warum habe ich die Jahreszahl eben genannt? Weil diese Grafik, an der wir uns nun hier akustisch entlanghangeln, die stammt aus dem Jahr 2013 und aus Ihrer Feder, Professor Reichmann. Daher eben diese Jahreszahl. Sie haben die weiteren Therapieformen eben erwähnt, die Pumpentherapie auf der einen Seite. Sie haben nochmal das Wording betont, nicht invasiv, sondern intensiv. Sie haben die tiefen Hirnstimulation erwähnt. Sie haben das Safinamid erwähnt als Beispiel eines MAOB-Hemmers der dritten Generation. Kommen wir vielleicht zu dem vorletzten Punkt, Peak-Dose-Dyskinesien. Auch die stehen noch da, auch die wieder unterteilt nach dem Alter.
Natürlich muss man sich fragen, welche Substanz löst die Peak-Dose aus? Das sind in der Regel Substanzen, die schnell anfluten, die also schnell zu zu viel Dopamin und damit Rezeptorstimulation führen. In der Regel ist es ein Levodopa-Präparat. Ganz selten noch werden ja kurzwirksame Dopaminagonisten gegeben, wo das auch passieren kann. Und dann muss man schon einräumen, es kann auch passieren in der Kombination, wenn man Levodopa mit einem Comtamer gibt. Wenn dann solche Peak-Dose-Dyskinesien auftreten, dann muss der Levodopa-Anteil reduziert werden. Das heißt, wir wissen, was wir tun müssen. Und wenn es mit dem MAO-B-Hämmer auftritt, auch dann wäre mein Rat, das Levodopa etwas in der Dosis runterzunehmen. Und meistens gelingt es dann, die Peak-Dose-Dyskinesien adäquat zu beherrschen.
Unsere 45 Minuten sind fast rum. Wir sind auch schon beim letzten Punkt, den biphasischen Dyskinesien. Nämlich, jetzt haben wir ganz viel unterwegs angesprochen. Den Punkt nehmen wir uns vielleicht auch noch vor. Auch hier wieder unterteilt nach dem Alter.
Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Erstens mal werden wir die häufig übersehen. Man muss da schon sehr genau nachfragen, was passiert. Der Patient entwickelt zuerst am Anfang bei der ersten Phase der Dyskinesie eine deutliche eine Überbeweglichkeit. Dann geht das Präparat wieder langsam zurück und jetzt kommt eine Unterbeweglichkeit. Und seltsamerweise hilft in diesen biphasischen Dyskinesien am besten, das Levodopa sogar zu erhöhen. Das heißt, ich muss schneller über die Grenze kommen, habe dann aber immer noch leider am Anfang eine leichte Dyskinesie, aber bei dem Abflauten wird es nicht mehr ganz so schlimm. Und was ich aber lieber mache, ist mittlerweile, dass ich langwirksame Dopaminagonisten, und jetzt kommen wir an unseren ganz Anfang des Gesprächs zurück, in Kombination zu Niedrig-Levodopa einsetze. Damit kann man biphasische Dyskinesien, glaube ich, mit am besten verhindern. Unser Ziel muss immer sein, den Patienten möglichst 24 Stunden am Tag in diesem immer enger werdenden Korridor, der, was wir therapeutisches Fenster nehmen, der optimalen Dopaminrezeptorstimulation zu halten. Wenn man so ein Bild vor Augen hat, tut man sich leichter, um adäquat zu reagieren.
Professor Heinz Reichmann war das, zugeschaltet ganz Corona-konform aus Dresden. Wir haben heute so ein bisschen chronologisch fortgesetzt seit dem vergangenen Juni. Da haben wir zusammen mit Frau Professor Eckert ja über die Frühphasen geredet der Parkinson-Erkrankung. Heute haben wir bei Neuroflash Audio versucht, das gemeinsam mit Herrn Professor Reichmann ein bisschen zu erweitern auf die fortgeschrittene Phase. Vielen Dank an Sie nach Dresden.
Vielen Dank fürs Interview, Herr Reichmann.
45 Minuten Neuroflash Audio, damit ist eine Lerneinheit, ich habe es zu Beginn gesagt, abgeschlossen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, 10 CME-Fragen, die sich ausschließlich auf das gesprochene Wort beziehen, also das, was Sie von Herrn Professor Reichmann vorhin gehört haben, zu beantworten. Wenn Sie 7 davon auf den Seiten der Neurodepesche richtig beantworten, winken Ihnen 2 CME-Punkte. Wie gesagt, die Links finden Sie überall dort, wo Sie auch diesen Podcast hören, unter anderem auch im Newsletter der Neurodepesche. Das war's für diesen September. Mir bleibt nun, Ihnen eine gute Zeit zu wünschen und bitte bleiben Sie gesund.
Und noch ein Hinweis für Sie. In unserer Neuroflash-Audio-Reihe in Zusammenarbeit mit der Neurodepesche sind seit dem letzten Jahr bislang 6 45-minütige Audio-Podcasts inklusive jeweils 10 Lernkontrollfragen mit dem Schwerpunkt Parkinson-Erkrankung erschienen. Damit können Sie so bis zu 12 CME-Punkte erwerben. Mehr unter neuro-depesche.de.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.